Ich habe gehofft, das ganze Kapitel zu lesen, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu lang. So, obwohl wir das gesamte Kapitel betrachten werden, lesen wir heute Morgen nur Verse 23 und 24 aus einer Zusammenfassung. Aber ich empfehle euch sehr, das Kapitel heute und im Lauf der Woche selbst zu lesen, denn wir werden nächste Woche wieder davon hören. Und ich werde über das ganze Kapitel predigen, aber heute Morgen hören wir nur von Verse 23 und 24. Hört ihr jetzt das Wort des Herrn? Sogleich aber schlug Herodes, ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und er verschied vom Würmern zerfressen. Das Wort Gottes aber bereitet sich aus und mehrte sich. Amen. Lass uns beten. Herr, wir bitten um deinen Geist. Ohne dich sind wir hoffnungslos, diesen Text zu verstehen und anzuwenden. Wir wollen von dir hören. Es gibt unendlich viele Prinzipien, Anwendungen und interessante Gedanken in diesem Wort. Aber wir müssen hören, was du heute Morgen uns hören lassen willst. Offenbare unsere Sünde und Lauheit. Ermutige uns durch und mit deiner Wahrheit und bestärke unseren Glauben und unsere Überzeugung. Vor allem mögest du heute Morgen in uns verherrlicht werden, Herr. Und darum bitten wir im Namen Christi. Amen. Apostelgeschichte 12 ist eine unglaubliche Geschichte. Aber ich möchte euch heute Morgen etwas vorschlagen. Apostelgeschichte 12 ist nicht nur eine große Geschichte, sondern es ist die ganze Geschichte. Hier in diesem Kapitel haben wir die gesamte Geschichte der Welt vor uns. Das klingt ein bisschen übertrieben, aber bleibt mit mir. Hier in diesem Kapitel, was auf kleine spezifische Weise geschieht, ist die übergreifende Geschichte der Welt. Deine Geschichte und meine Geschichte passen in diese Geschichte. Natürlich ist diese Geschichte eine sehr echte Geschichte. Ich will nicht diesen Morgen behaupten, dass sie nur eine Allegorie ist. Zum Beispiel der Apostel Jakobus würde wirklich enthauptet. Petrus würde wirklich verhaftet. Er würde wirklich von einem Engel geweckt. Seine Ketten fielen wirklich ab. Ihm würde wirklich Türe geöffnet. Und das alles, während die vier Wachen erstaunlicherweise wirklich schliefen. Die Kirche betete wirklich für ihn in dieser Geschichte, aber die zweifelten wirklich an der Wirksamkeit ihrer Gebete. Und am Ende dieser Geschichte würde Herodes wirklich niedergeschlagen. Der echte Mann niedergeschlagen. Genau in diesem kurzen Moment seiner Herrlichkeit würde er von plötzlichen, schrecklichen Magenschmerzen überwältigt und starb wirklich kurz darauf. Und das Wort des Herrn hat sich wirklich vermehrt und ist wirklich gewachsen. Aber siehst du den Münster? Diese zwar eine tatsächliche, echte Geschichte, aber genau das passiert immer. Zum Beispiel am Anfang in 1. Mose 3, Vers 15, verspricht Gott, Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange zu setzen. Die Nachkommen der Schlange werden die Nachkommen der Frau in die Ferse bissen. Erinnert euch das? Aber die Nachkommen der Frau werden den Kopf der Schlange zertreten. Die Nachkommen der Schlange sind die Feinde Gottes. Immer so. Und sie schlagen immer wieder die Ferse der Kirche. Ich muss euch nicht davon überzeugen. Satan, Sünde und Böse verursachen Menschen großen Schmerzen. Ihr und du kennst das schon. In dieser Geschichte wurde Jakobus getötet. Stephan ist bereits gesteinigt worden. Und die Kirche ist zerstreut und voller Ungewissheit und Sorgen. Petrus hier steht vor dem sicheren Tod. Und die Mächtigen der Welt sind eindeutig am Gewinnen. Die kirchliche Geschichte von dann bis jetzt sieht oft gleich aus. Auch jetzt in Deutschland und in der Schweiz. Eine Kirche nach der anderen scheint abzufallen. Sich vor der Bibel zu entfernen. Das Evangelium zu verdrehen. Sünde zu ignorieren oder zu normalisieren. Oder noch schlimmer, Sünde zu billigen oder zu segnen. Und in vielen westlichen Ländern können Menschen ins Gefängnis kommen, wenn sie einfache biblische Wahrheiten aussprechen. Islam, Atheismus, Naturverehrung und Heidentum sind auf dem Vormarsch. Die Schlange beißt uns ständig in die Ferse. Und doch, Brüder und Schwestern, die verheißenen Nachkommen der Frau, die Kirche oder das Bundesvolk Gottes zertreten immer wieder den Kopf der Schlange. Natürlich würde diese Verheißung in 1. Mose letztlich in Christus erfüllt. Und doch wird uns in Römer 16 gesagt, dass Gott die Schlange unter unseren Füßen zertritt. Die Kirche, den Füßen der Kirche. Diese Geschichte ist geschehen, es geschieht und es wird schließlich bei der Wiederkunft Christi geschehen. Gerade wenn die Dinge am schlimmsten zu sein scheinen, durchkreuzt der Herr die Pläne des Feindes. Wie es in den Sprüchen heißt, Sprüche 1, die Narren lauern auf ihr eigenes Blut und sie stellen ihrem eigenen Leben nach. Dies ist die Geschichte der Welt. Es gibt endlose biblische Beispiele davon. Man kann Noah, Josef, die Israeliten in Ägypten, David und Goliath, Königin Esther, Daniel, seine Freunde. Und das sind nur die bekanntesten. Genau wenn es scheint, dass alles verloren würde, greift der Herr ein. Genau wenn alles scheint verloren, greift der Herr ein. Und deshalb wird uns gesagt, dass keine Waffe, die gegen Mann oder die gegen sie schmiedet, siegen wird. Deshalb können wir glauben, dass der, der in uns ist, größer ist der, ist als der, der in der Welt ist. Deshalb sagte Jesus zu uns, als wir gerade gelesen haben, dass die Pforten des Todesreiches die Kirche nicht überwältigen sollen. Weit davon entfernt, in der Defensive zu sein, überwinden wir weit durch den, der uns gelebt hat. Natürlich kann die Schlange uns in die Fersen beißen, aber das war's. Das Allerschlimmste, was sie tun kann, ist, unsere Zeit bis zu Begegnungen mit Jesus zu beschleunigen. Egal wie schwer die Feinde uns das Leben machen, wir werden, Brüder und Schwestern, im Haus des Herrn wohnen, für Ewigkeit. Egal wie schwer die Feinde uns das Leben machen, wir werden das Angesicht des Herrn erblicken. Diese sind Wahrheiten, diese Versprechen. Und wie es in der Hymne steht, wenn wir den Blick nur auf Jesus richten, wenn wir in sein Antlitz aufschauen, das so schön ist, dann werden die Dinge der Welt blass und klein im Licht seiner Gnade besehen. Das ist es also. Das ist die Geschichte der Welt, erzählt in Apostel 12. Es ist deine Geschichte. Und es ist meine Geschichte. Es ist die Geschichte von allen. Aber was bedeutet das für uns heute Morgen? Weil es Gottes Wort ist, gibt es unendlich viele Prinzipien, die wir lernen und anwenden können. Und nächste Woche werden wir uns mehr mit Petrus und der Kirche befassen. Aber heute möchte ich mich auf König Herodes und seine Rolle in dieser Geschichte konzentrieren. Auch durch den Feind der Kirche lehrt Gott sein Volk. Natürlich gibt es viel mehr, aber heute werden wir uns auf drei Anwendungen konzentrieren. Also, was lernt das Volk Gottes vom König Herodes? Zuerst lernen wir, dass wir einfach geduldig bleiben können. Martin Luther sagt genauso: Ein fester Burg ist unser Gott, sein beliebter Hymn. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihm fallen. Alles, was es braucht, ist ein kleines Wort des Herrn, und der Feind ist besiegt. Das Böse verstreut sich wie Kakerlaken, wenn das Licht angemacht wird. Und ich muss es nicht beweisen. Wir sehen es hier. Sobald es dem Herrn gefällt, wird Herodes in einem Augenblick niedergeschlagen. Gott ist nicht plötzlich aufgewacht. Nein, er hatte die ganze Zeit diese Kontrolle. Petrus wird uns später in seinem zweiten Brief sagen, dass Gott nicht langsam ist, sondern geduldig wartet. Der Herr hat es nicht eilig. Sein guter, vollkommener und gefälliger Plan entfaltet sich genauso, wie er es beabsichtigt. Er reagiert nicht, sondern agiert. Andererseits hat Herodes keinerlei Kontrolle über seine Pläne. Er ist ein Betrüger und ein Versager. Überlegt einmal, sein Plan, Petrus zu verhaften, zu bewachen und hinzurichten, scheitert spektakulär. Sein Wunsch, die Menschen zu kontrollieren und ihnen zu gefallen, scheitert. Sein Wunsch, verherrlicht und mächtig zu werden, scheitert. Sein Wunsch, der Kirche zu schaden, scheitert. Nichts, was dieser Feind der Kirche vorhat, ist erfolgreich. Und ist dies jedoch nur bei Herodes der Fall? Nein. Dies gilt für alle Feinde des Volk Gottes. Sogar Satan. Und das ist auch nicht nur meine Meinung oder eine Meinung oder ein netter Gedanke. Erinnert euch an Hiob 1 und 2. Zum Beispiel. Satan muss für alles, was er Hiob antut, um Erlaubnis bitten. Er hat keine Vollmacht und ist völlig auf das beschränkt, was Gott ihm erlaubt zu tun. Jakobus 4 sagte uns, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Allerdings müssen wir bekennen, dass Jakobus enthauptet würde. Und das ist natürlich keine Kleinigkeit. Aber wir müssen das große Ganze nicht vergessen. Allein wäre es eine große Tragödie. Aber durch die große Geschichte der Bibel sehen wir was anderes. Gott müsste diesen Tod erlauben. Herodes ist fast nie erfolgreich. Es konnte nicht anders sein. Gott hatte eine Absicht für Jakobus, genauso wie er eine Absicht auch für Petrus hatte. Der amerikanische Pastor John Piper sagt, Gott kann Petrus freisetzen, einerseits, und andererseits kann er Jakobus unterstützen und befähigen, diesen Tod zu erleben. Beide Männer legen gleichermaßen Zeugnis für Gott ab. Und dein Leben, Bruder und Schwester, ist nicht anders. Wir haben keine Garantie, dass wir schreckliche Dinge vermeiden werden. Du könntest Prüfungen und Verfolgung erleiden. Und du könntest von Sünde oder Versuchung, Krankheit oder Tod, bösen Menschen und Gebrochenheit überschwemmt werden. Erinnert euch einfach daran, dass ihre Zeit, die Zeit von diesen Dingen, ihre Zeit ist sehr begrenzt. Diese Menschen und Kräfte werden nicht mehr lange andauern. Sei geduldig und freue dich auf all das, was der Herr in dir und durch dich tun wird, wenn es soweit ist. 2. Korinther 4. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Du bist und wir sind Teil eines Reiches, das nicht erschüttert werden kann. Einem Reich, dessen Planer, Baumeister und Fundament Gott selbst ist. Der Vater ist größer als alle und niemand kann aus seiner Hand reißen. Lass uns also geduldig bleiben, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Feinde wie Herodes sind kurzfristig, aber unser König, Gott, Jesus, der Geist, reagiert für die Ewigkeit. Glaubst du das? Ist dein Leben durch diese Wahrheit informiert oder geprägt? Das müssen wir selber fragen. Und das ist der erste Anwendung. Die zweite Anwendung von Herodes im Text ist einfach eine großartige Erinnerung. Zuerst bleiben wir geduldig, aber jetzt lehrt er uns über diese hoffnungslose Idee von Kontrolle. Was ich meine mit anderen Worten, unser Leben ist nicht unser eigenes. Einfach gesagt, unser Leben ist nicht unser eigenes. Aber haben wir das akzeptiert, ist die Frage. Bist du damit einverstanden? Herodes ergreift extreme Maßnahmen, um verschiedene Bereiche seines Lebens zu kontrollieren. Die Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht, wie er lebt, wie er sich sogar kleidet. Alles, was er tut, ist ein Versuch, die Ergebnisse zu kontrollieren. Er ist von sich selbst eingenommen. Und ich bin mir sicher, dass diese Selbstverliebtheit kein Einzelfall bei Herodes ist. Ich muss mich selber fragen. Ich frage mich, inwieweit dies auf die Menschen von heute zutrifft. Trifft auf mich auch zu. Und die einfache Wahrheit ist, dass wir unser Leben, unsere Pläne und sogar die nächste Sekunde unseres Lebens nicht kontrollieren können. Es ist einfach, in der Bibel zu lesen, aber zu erfahren, zu erleben, das ist viel schwieriger. In Sprüche 16 wird uns gesagt, dass das Herz des Menschen sich seinen Weg ausdenkt, aber der Herr lenkt seine Schritte. Es ist Gott, der unsere Tage und unsere Arten gesät hat. Wir sehen in der Schrift, dass es Gott ist, der die Zeit, die Pläne, die Könige, das Wetter, die Natur, alles kontrolliert. Denke nur an die 10 Plagen zum Beispiel und die Flucht durch das Rote Meer. Denk nur an an Propheten wie Daniel zum Beispiel oder Jonah. Denk an Shadrach, Meshach, Abednego. Gott kontrolliert da sogar, welches Feuer brennen darf. Es ist nicht Natur, sondern Gott. Mit Jonah und Daniel, er lässt einen Fisch einen Propheten fressen, verhindert aber, dass Löwen einen anderen fressen. Dies ist das Werk und der Plan des Königs. Und er zeigte uns, wie viele Kontrolle er hat. Es ist seine Schöpfung, seine Welt und seinen Plan. Herodes, wie alle Ungläubigen, betet kleine Götter an, die er nach seinem eigenen Bild geschaffen hat, um die Ergebnisse zu erzielen, die er sich wünscht. Und dies ist einer der größten Unterschiede zwischen der Welt und dem Reich Gottes. In der Welt versucht mit aller Macht, diese Leute versucht mit aller Macht, alle Aspekte dieser Welt zu kontrollieren. Und wir sehen das in so viele verschiedene Bereiche. Aber die im Reich Gottes geben die Kontrolle gerne an unserem König ab. Was hast du in deinem eigenen Leben gemacht? Hast du die Kontrolle abgegeben oder nimmst du es weiter? Denke einmal über dein eigenes Leben nach. Wie sehr ruhigst du wirklich in dem Herrn und in seiner Vorsorge für dich? Wie zufrieden bist du? Wie sehr glaubst du an andere Verse, zum Beispiel wie Matthäus 6, wo es hieß, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und mit dies alles sind hier Kleidung, Nahrung und die wichtigsten Dinge des Lebens gemeint. Obwohl, der Punkt ist so, obwohl Petrus in der Zelle im Gefängnis sitzt, ist es tatsächlich Herodes, der in dieser Geschichte gefangen ist. Gefangen in der Angst, gefangen in dem Versuch, sein Leben zu kontrollieren. Petrus ist in den Händen Gottes und dort ist er frei. Wir sehen diese Wahrheit, wenn wir die Leichtigkeit sehen, womit er entkommen ist. Wenn man Petrus seine Flucht beschreiben hört, klingt das so kindlich, so unschuldig. Er kann nicht glauben, was der Herr tut. Er vertraut einfach und glaubt und folgt ihm, wie ein Träum. Und ich frage mich, wie mein christliches Leben aussehen würde, wenn ich den Herrn auf dieselbe Weise umarmen würde. Du kannst das auch selbst fragen. Wenn wir uns wirklich selbst verleugnen, unsere Kreuze täglich aufheben und ihm folgen würden, wie würde unser Leben aussehen? Stelle dir die Kraft und die Freude und die Freiheit vor. Das könnte unser sein, wenn wir diesen kindlichen Glauben hätten. Man kann Apostelgeschichte 12 nicht lesen, ohne zu sehen, dass Gott in alle Teile und alle Details involviert ist. Seine unsichtbare Hand ist wirklich die Hauptfigur, die Hauptperson. Und wenn seine Gegenwart damals so beständig war, dann sage ich dir und euch heute Morgen, dass Gottes Gegenwart ist auch jetzt unter uns. Du musst selbst fragen, ist Gott die Hauptfigur in meiner Geschichte? Oder bin ich? Oder kämpfe ich dagegen? Akzeptiere ich seine, nicht meine, aber seine Kontrolle? Oder versuche ich immer meine Geschichte zu kontrollieren und die Ergebnisse zu kontrollieren? Das ist die Frage und das lernen wir vom Herodes, die Unmöglichkeit von Kontrolle. Die letzte Anwendung von Herodes heute Morgen ist vielleicht die schwierigste. Das Ergebnis von Herodes, was wir im unser Predigttext gelesen haben, ist wirklich ein schrecklicher und ekelhafter Tod. Aber wir müssen ehrlich sein. Dieser Tod wird das Ergebnis jeder verlorenen Person sein, die du kennst. Denke eine Minute darüber nach. Ich lese es nochmal. Sogleich aber schlug Herodes ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und er verschied von Würmern zu zerfressen. Wie stehst du zu dieser Realität und zu diesen verlorenen Menschen? Beunruhigt uns der Gedanke an die Höhle? Oder bewegt sie uns zu Mitgefühl und Barmherzigkeit? Oder sind wir gleichgültig? Herodes kann in uns eine sündige Einstellung aufdecken, die wir nicht oft in Betracht ziehen. Es ist die Einstellung wie des Prophet Jona in jedem von uns. Sehr oft erinnern wir, zum Beispiel, wenn wir an die Geschichte von Jona denken, wir erinnern uns an Kapitel 1 und 2, wenn er von Fisch gefressen würde. Und vielleicht manchmal denken wir an Kapitel 3, als er in Nineveh gegangen ist. Aber wir neigen dazu, Jona Kapitel 4 zu vergessen. Und das ist der ganze Sinn des Buches. Erinnert euch vielleicht, Jona war von Anfang an wütend auf Gott. Gott hat ihn zu einem verlorenen, bösen Volk gerufen. Und Jona ist im besten Fall gleichgültig und im schlimmsten Fall erfreut über die mögliche Zerstörung Ninivas. Dieses Volk hat es absolut verdient, vernichtet zu werden. Es ist verständlich. Aber etwas anderes mag Jona noch wütender als das. Und er sagte uns in Jona Kapitel 4, wir müssen nicht raten. Er sagte uns deutlich, warum er wütend ist. Er sagt, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Diese Wahrheit macht Jona wütend. Er ist wütend, weil er weiß, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Es macht keinen Sinn. Er weiß, dass Gott diesen Menschen gegenüber viel zu barmherzig sein wird. Er weiß, dass Gott liebvoll und geduldig ist. Und statt mit Freude und Begeisterung erfüllt zu sein, macht es ihn wütend. Das ist der Grund, warum Jona zum Beginn weggeläuft. Nicht, weil er Angst hat, wie es so oft gelehrt wird, sondern weil er wütend ist. Er flieht vor Gott und ist sogar bereit, selbst Mord zu begehen, nur um kein Mitleid zu erregen. Und dann, als Gott Jona wirklich benutzt, um auf wundersame Weise völlig verlorene Menschen zu retten, ist Jonas Reaktion zu schmollen und sich mehr über Pflanzen und seine eigene Bequemlichkeit zu beschweren als über verlorene Seele. Meine Frage, wie sehr beschreibt dies unsere derzeitige Einstellung gegenüber Verlorenen und Verlorenen in der Welt? Diese Sünde, die gegen ihr Geschlecht rebellieren, gegen die Ehe, gegen die Familie, gegen Gottes Gesetz, gegen Gottes Vorsehung, gegen alles, was Gott ist und was er getan hat. Sie wollen die Kirche aufhalten. Sie wollen Babys abtreiben und unsere Kinder bekehren. Sie sind so böse. Und das ist auch richtig so. Aber wie sollen wir dann reagieren? Die Welt und die Ungläubigen werden uns frustrieren. Sie werden uns vielleicht verletzen und uns für religiöse Verrückten halten. Eines Tages werden sie uns vielleicht verfolgen und sogar töten. Es mag Zeiten geben, zum Beispiel, in denen wir uns wünschen, dass sie niedergestreckt und von Würmern gefressen werden. Wie Herodes. Wir wünschen uns vielleicht, dass Gott sie vernichtet. Und es gibt viele Psalmen, zum Beispiel, in denen der Psalmschreiber ehrlich darum bittet. Gerechter Zorn ist verständlich, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Meine Brüder und Schwestern, freue dich nicht über das, was hier mit Herodes geschieht. Denn was sollen wir von denen verloren erwarten? Sie sind Sünder und Sünder sündigen. Natürlich tun sie diese schrecklichen Dinge, sie sind rebellisch und schädlich, aber sie sind auch hoffnungslos. Sie sind Schafe ohne einen Hirten. Und dies ist eine klare Schlussfolgerung aus dem Text. Denk noch einmal über Herodes nach, wie schrecklich und tragisch sein Leben ist. Endlose Enttäuschung. Ständig versucht er, sein Leben zu kontrollieren, nur um dieses schreckliche Ende zu erleiden. In Psalm 1 heißt es, der Weg der Gottlosen wird verderben. Sprüche 13 hat sicherlich recht, wenn es heißt, der Weg der Gottlosen ist hart. Alles, was sie im Leben versuchen, wird nichts. Es endet entweder in diesem Leben oder im Tod. Was für eine Katastrophe, eine Tragödie und eine Enttäuschung. Herodes ist genau das, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, dass der Narr sein Haus auf dem Sand gebaut hat. Und groß wird sein Sturz sein. Lass das auf dich wirken. Herodes ist die Personifikation von dieser Wahrheit. Herodes war auch ein echter Mann. Es ist keine Fantasie, keine Disney-Geschichte. Die Menschen in dieser Welt, die dich am meisten verachten oder hassen, sie sind echte, fühlende, lebende, atmende Menschen. Und das Ebenbild Gottes und doch verloren und in Sünde sterben. Aber das wissen wir bereits, oder? Wir alle kennen traurige und unglückliche Menschen. Denke an deine ungläubige Familie, Nachbarn oder Freunde. Wer konnte es ihnen verdenken, dass sie so hoffnungslos sind? Mit ziemlicher Sicherheit erleben sie das Leben wie Herodes. Sie kennen seine Erfahrung sehr gut. Wenn du darüber nachdenkst, wie schrecklich diesen Tod von Herodes ist und seiner Untergang ist, denkst du an Folgendes. Unsere Aufgabe als Christ, als Botschafter in dieser Welt, ist nicht gegen diese verlorenen Menschen zu kämpfen, sondern vielmehr für diese verlorenen Menschen zu kämpfen. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass jemand verloren ist, egal wie böse er oder sie ist. Der Tag des Gerichts Gottes wird für uns alle kommen. Unsere Aufgabe ist, Menschen des Mitgefühls zu zeigen. Wir werden uns über die Verlorenen erbarmen. Warum? Nach 1. Korinther 1, Vers 18 gibt es nur einen Unterschied zwischen Gläubiger und Ungläubiger. Was sie an das Kreuz, das Unterschied ist, was sie an das Kreuz glauben. Wenn du weißt schon sehr gut, woher dieser Glaube gekommen ist. Alle Gläubige unter uns dieser Morgen weiß sehr genau, woher dieser Glaube kommt. Es würde dir und zu uns nur durch Gnade gegeben. Diese Wahrheit von 1. Korinther, ich lese es kurz. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die Gläubigen, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Alles hängt von woran, was wir am Kreuz glauben. Und dieser Glaube würde uns nur durch Gnade gegeben. Glaube ist der einzige Unterschied in dieser Welt. Wenn wir auf der Straße sind, in der Schule, in der Arbeit, alle diese verlorenen Symptome, Homosexualität, Abtreibung und so weiter, sie sind alle Symptome. Symptome von Unglauben. Wir können und müssen diese Symptome ignorieren, so dass wir an die Verlorenen fokussieren können und auf das echte Problem. Und das heißt Unglauben. Jesus macht dieses Beispiel für uns schon. Zum Beispiel, Jesus sah sich die Arroganz des reichen Jünglings und liebte ihn, auf jeden Fall, Markus 10. Jesus nahm sich Zeit, um sanft mit der Ehebrecherin an Brunnen zu sprechen, in Johannes 4. Jesus hat die Füße von Petrus, der ihn verleugnete, und Judas, der ihn verriet, gewaschen. Er hat diese Füße gewaschen, Johannes 13. Jesus aß eine Mahlzeit mit einem Zöllnerdieb. Jesus traf auf der Straße nach Damaskus einen selbstgerechten Götzendiener namens Saulus, in Apostelgeschichte 9. Aber nicht nur diesen. In Römer 5, 8 wird uns gesagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch sündiger waren. Davon kommt dieses Mitgefühl und dieses Erbarmen, worüber ich spreche. Und möge das auch unsere Einstellung gegenüber den Herodes und den Ungläubigen in unserem eigenen Leben sein. Lass uns über die Welt erbarmen, wie der Herr sich über uns erbarmt hat. Ohne den Herrn wäre Herodes' Geschichte unsere Geschichte geworden. Und gelobt sei der Herr für seine Gnade. Amen. Lass uns den Herr antworten mit Antwortslied Nummer 61. Und dann nach dieses Lied werden wir gemeinsam beten mit Vater Unser. Bitte aufstehen. Lied Nummer 61.